Ja, liebe Hörerinnen, liebe Hörer, ich begrüße wir, besser gesagt, begrüßen Sie wieder recht herzlich zum Herzlichen im Juni. Es sagen recht schönen guten Tag.
Bernd Sternal.
Und Konstanze Holthoff. Ja, und Bernd, du hast ja wieder heute sehr interessante Sachen herausgesucht. Und manches ist darunter, was Sie vielleicht nicht so vermuten würden, denn es geht um Kirchenlieder und Historik, um Brücken, die noch weltweit zu bestaunen sind, und einen Mann, der nach Methoden suchte, um das Pflanzenwachstum zu optimieren. Und die drei, es geht um drei Herren natürlich, wären nicht hier in unserer Sendung, wenn sie nicht im wunderschönen Harz geboren wären. Und natürlich wollen wir sie wieder hinaus in die Natur locken, zu Entdeckungen kleiner und großer Naturwunder, und auch Wissbegierige können fündig werden, denn die können sich nach Schöningen auf den Weg machen. Mehr wollen wir erstmal nicht verraten. Und wir machen zum Auftakt, wie stets an dieser Stelle, einen kleinen Musiktitel. Und dann machen wir sie, oder du vor allen Dingen, Bernd, wieder ein wenig klüger.
Ja, was machen wir so?
Ja, Bernd, das ist ja so ein schöner Name, Cyriacus Spangenberg. 1558 wurde er in Nordhausen geboren und er verstarb im Jahre 1904 in Straßburg. Wer war dieser Mann?
Der Sohn des Reformators Johannes Spangenberg, der eng auch mit Luther befreundet und zusammengearbeitet hat und somit auch schon von Haus aus damals eine gewisse Bildung mitbekommen hat. Es war ja nicht wie heute, es konnte ja nicht jeder studieren oder überhaupt eine Ausbildung machen. Das war ja nun doch nur Leuten vorbehalten aus dem Adel oder aus dem Bürgertum oder die halt eine kirchliche Laufbahn einschlagen. Und der Cyriacus Spangenberg, der war halt schon von zu Hause aus her sehr eingebunden in die regionale Geschichte durch seinen Vater und sein Elternhaus. Und er hat uns doch, sag ich mal, so ziemlich die älteste schriftliche Hinterlassenschaft, die wir über den Harz haben, hinterlassen. Seine Werke über den Harz, da greifen insbesondere Historiker, aber auch viele Heimatforscher bis heute immer wieder drauf zurück. Ja, er hat also an den unterschiedlichsten Standorten studiert und hat sich aber dann seiner Harzer Heimat zugewandt und hat dort, da er ja auch mit zahlreichen Leuten, die bis heute Namen haben, wie Melanchthon und dergleichen, zusammengearbeitet, war mit ihnen befreundet. Das Entscheidende, worauf noch heute zurückgegriffen wird, war seine Mansfelder Chronika in mehreren Bänden. Leider sind von den Originalbänden, von den ersten beiden, nichts mehr vorhanden, sondern nur noch Abschrift. Nur die letzten beiden Bände sind noch erhalten. Aber die sind wirklich für jeden Historiker und Heimatforscher halt, insbesondere was die Südharzregion, die Grafschaft Mansfeld betrifft, eine wahre Fundgrube. Also wir haben nichts Älteres, wo wir darauf zurückgreifen können.
Ja, Herr Steht, ich lese auch gerade, er schrieb auch eine Chronik über Querfort und die Henneberger Region und auch etwas über die Geschichte der Grafen von Holstein-Schaumburg. Und ja, also insofern ist es auch eine wahre Fundgrube oder könnte eine sein, wenn noch mehr erhalten geblieben wäre von seinen Schriften.
Ja, ist es auch so noch. Und was ja immer besonders zu beachten ist, ist, oder wo wir uns immer fragen, wo hat er sein Wissen her? Das können wir ja größtenteils nicht nachvollziehen, weil halt leider Gottes durch die vielen Kriege, die in den Jahrhunderten stattgefunden haben, vieles an historischen Dokumenten, sehr, sehr vieles verloren gegangen ist. Und was die damals noch wussten, was wir heute halt nicht mehr wissen oder nicht mehr nachvollziehen können, ist es teilweise so, man muss halt diesen Quellen ganz einfach glauben, schenken. Mir geht das bei meinen Arbeiten immer wieder so, dass ich diese Quellen nicht weiter nachverfolgen kann. Man kann nur teilweise überprüfen anhand anderer Quellen, die dann später geschrieben haben, ob diese Abläufe in etwa so hätten sein können oder nicht. Ansonsten muss man dem halt, wie gesagt, Glauben schenken. Und diese Werke von Spangenberg sind halt insbesondere für die Südharzregion, was uns ja nun interessiert. Ja. Er hat ja auch für andere geschrieben, als Chronist und Historiker, doch von großer Bedeutung. Naja, und wie gesagt, seine Schriften sind ja leider Gottes teilweise auch mit großer Wahrscheinlichkeit zumindest erst postum veröffentlicht worden. Es war ja damals alles noch nicht so leicht. Ich sage mal, er ist, wie gesagt, 1528 geboren. Da war der Buchdruck noch nicht so sehr alt.
Genau, und es war immer eine Zeit, denke ich mal, vielleicht vieler Kriege oder kleinerer Scharmützel überall. Ja. Die Fürstentümer haben vielleicht auch mal wieder geändert, die Herrscher, die da und dort gewohnt
haben. Ja, die
haben,
mussten ja damals
spielte auch alles eine Rolle.
Auch meistens dann irgendein Mäzen oder Förderer haben, die Bücher oder die Drucke bezahlt hat. Und da kommt natürlich immer, was man beachten muss dazu, dann konnte man natürlich nicht schreiben, was man wollte.
Das ist immer so.
Das war ja, ist ja noch nicht gut. Heutzutage, sage ich mal, ist es ja so durch unsere Medienfreiheit und jetzt durch die Möglichkeit, im Eigenverlag durch Print on Demand oder sowas was zu veröffentlichen, dass jeder was veröffentlichen kann. Aber in der Vergangenheit, entweder warst du auf den Verlag angewiesen oder aber du hattest jemanden, der das Ganze dir bezahlt hat. Darum ist ja auch oftmals ein bisschen Geschichtsknitterung, wie man immer so schön sagt. Man muss sich also an die Meinung seiner jeweiligen Grundherren schon ein bisschen anpassen.
Ja.
Ja, aber wie gesagt, das sind mit die ältesten und daher auch sehr bedeutenden Werke, diese Mansfelder Chroniken, die es für diese Region gibt. Und von daher spielt Cyriacus Spangenberg bis heute in der Harzhistorik noch eine bedeutende Rolle.
Gut, machen wir wieder ein bisschen Musik und dann... Ja, jetzt geht es ein bisschen weg danach von der Literatur und es geht gleich um Brücken. Dazu Elton John, The Bridge. Die Musik ist verklungen und wir widmen uns jetzt John August Röbling. Eigentlich Johann August Röbling, geboren 1806 in Mühlhausen und verstorben ja in einer Stadt, die für viele ein Sehnsuchtsziel darstellt, nämlich New York. Wie ist denn August Röbling nach New York gekommen und ja, was hat er für eine interessante Geschichte?
Cyriacus Spangenberg werden wohl sicherlich schon viele Harzer zumindest mal gehört haben. Johann August Röbling sicherlich die wenigsten.
Ja, also ich kenne es nicht, ja. Aber das will ja nichts heißen.
Und ist aber trotzdem ein sehr bedeutender Mann gewesen, der im Südharz dort unten zu Hause war, in Mühlhausen geboren und in Osterode aufgewachsen ist, dann studiert hat, Bau und technische Mechanik und all solche Sachen und nach seinem Studium dann an der Berliner Bauakademie auch in amtliche Dienste getreten ist als Baukonstrukteur, als Architekt und dergleichen, aber halt sehr unzufrieden angeblich war. Gut, diese Zeit dann so ab 1825 war ja auch die Zeit, wo die industrielle Revolution richtig Fahrt aufgenommen hat. Das heißt also, es wurden in kürzester Zeit, was die Technik betrifft, gewaltige Fortschritte überall erzielt. Und er wollte halt gern diese Fortschritte in seine Konstruktion mit aufnehmen. Und wie das aber so schön ist, im Beamtentum ist das nicht so einfach. Man hält gern an althergebrachten fest und das hat halt dazu geführt, dass er sehr unzufrieden war. Diese Zeit war ja auch die Zeit, wo es sehr, sehr viele Auswanderer gab, wo diese großen Wellen von Deutschland und Europa nach Amerika rübergeschwappt sind, was ganz einfach damit zusammenhängt, dass es eine sehr, sehr schlechte wirtschaftliche Situation war, diese ganze Umbruchphase. Und er hatte also von der USA, von Studienkollegen gehört und hat sich dann gedacht, okay, dann machst du dich auf und versuchst du dein Glück als Konstrukteur in Amerika. Und in Amerika, in den USA war es zu dieser Zeit fast noch krasser als in Deutschland. Man hat versucht, das Land zu erschließen.
Und es ist ja nun ein bisschen größer als Deutschland.
Ja. ne? Entfernungen insbesondere sind die Infrastruktur zur damaligen Zeit zu errichten. Es wurden also die Eisenbahnstrecken gebaut und wo Eisenbahnstrecken beispielsweise gebaut wurden, um das Land zu erschließen, waren auch Brücken notwendig. Und er hat sich dann halt insbesondere auf Brückenkonstruktionen spezialisiert. Und bei seiner ganzen Arbeit ist ihm dann irgendwie wieder eingefallen, dass es ja da einen gewissen Albert aus Klausthal-Zellerfeld gab, der einige Jahre zuvor das Stahlseil erfunden hat. Darüber hatten wir in der Vergangenheit ja in dieser Sendung auch schon mal berichtet. Dieses Stahlseil war ja allgemeine Revolution für den Berg. Es war auch ein wichtiger Bestandteil innerhalb der industriellen Revolution. Er hat aber das Stahlseil für sich erkannt, für entsprechende Baukonstruktionen, insbesondere für Brückenkonstruktionen, und hat sich dann halt damit auseinandergesetzt und hat dann versucht, entsprechende Drahtseile selber herzustellen für entsprechende Brückenkonstruktionen, hat Verseilmaschinen konstruiert mit Partnern zusammen und dergleichen und hat dann auf seine Erfindungen, seine Entwicklungen damals auch in den USA und darüber hinaus weltweit auch Patente bekommen. Ja, bei uns ist er recht unbekannt, der Herr Röbling, in Amerika weniger. Da gibt's auch eine Literatur über ihn, weil er hat dann wirklich die gewaltigsten Brückenkonstruktionen seiner Zeit errichtet. Und da gehört beispielsweise die in New York, wie heißt sie, die...
Also ich lese hier gerade, er hat unter anderem eine Hängebrücke über Monongahela River in Pittsburgh entworfen. Dann ein weiteres Projekt war Niagara-Fälle, Brücke, und 1851 die New York Central Railroad. In Kanada hat er auch Projekte begleitet.
Ja, die bedeutendste Brücke bis heute ist eigentlich die Brooklyn-Brücke.
Ach ja, und die Brooklyn-Brücke, ja, das war praktisch erst mit sein späteres Werk nach 1865.
Und genauso die Brücke über die Niagara-Fälle, die auch heute noch nach seinen Konstruktionen dort erhalten sind und noch stehen und die eigentlich ja weltweit Bekanntheit und Berühmtheit erlangt haben. Er gilt also zumindest in den USA als der bedeutendste Brückenbauer seiner Zeit und als Pionier der Brückenbaukunst und Brückenbaukonstruktionstechnik überhaupt.
Ja, und die wirken ja auch alle ziemlich leicht oder ein bisschen grazil, die Bauwerke, nicht so wuchtig.
Ja, er war ja durch den Einsatz von Stahlseilen dann damals auch der Erste, der dann solche riesigen Metallkonstruktionen gebaut hat. Alles andere zuvor, die Brücken, die gebaut wurden, waren ja dann noch Steinbrücken.
Er hat auch zweistöckige Brücken gebaut, habe ich hier gerade gefunden. Ja. Und zwar über den Niagara River. Die Brücke war 250 Meter lang und zweistöckig für die Eisenbahn und die Straße. Und der Bau dauerte insgesamt 4 Jahre. Das sind ja alles relativ kurze Zeiten, wenn man sich das mal verdeutlicht.
Wenn man unsere heutigen Zeiten nimmt,
ja. Ich weiß ja nun nicht, wie lange die Vorplanung war. Das steht ja nun hier nicht. Aber ich denke, wird auch nicht so umwerfend lange gewesen sein.
Nein, damals waren ja nicht solche Entscheidungswege wie heute. Also von daher... Denn wäre ja wahrscheinlich irgendwo die industrielle Revolution zum Stocken gekommen, wenn die also damals bei ihren Eisenbahnlinien, die sie gebaut hätten, noch entsprechend alle Umweltaspekte, die wir heute so betrachten, was ja absolut in Ordnung ist, ne, aber auch betrachtet hätten, ne, dann wäre das mit Sicherheit nichts geworden. Da hat man halt losgebaut.
Ja, und vielleicht wäre der liebe Herr Röbling mit seinen tollen Ideen, die er verwirklicht hat, noch älter geworden, wenn er sich nicht an Tetanus infiziert hätte.
Ja.
Ja, denn er ist ja 1869 verstorben, geboren 1906, und ich denke, er hätte noch ein paar weitere Ideen verwirklichen können.
Ja.
Und hier schließe ich gerade noch, er war ein glühender Anhänger der Homöopathie und er hat jede Schulmedizin abgelehnt. Ja, vielleicht wäre es anders ausgegangen.
Ja gut, da kann man sich drüber streiten. Ich sage mal, die Schulmedizin war ja zu dieser Zeit ja auch noch nicht so dolle weit entwickelt.
Na gut, da muss man mal einen Arzt einladen, der kann uns dazu mehr sagen.
Zumindest hat er in Amerika ein gewaltiges Werk hinterlassen und dort ist er als Erfinder auch doch sehr populär heute noch.
Und sein Sohn hat seine Arbeit fortgesetzt.
Ja, ja.
Wird er sich bestimmt auch gefreut haben, dass er in seine Fußstapfen getreten ist. Aber hier in Deutschland ist er ja auch nicht ganz vergessen. Ich sehe gerade,
in Mühlhausen
es gab auch mal eine Briefmarke.
Auch ein Denkmal gesetzt.
Ja, eine Schule wurde nach ihm benannt in Mühlhausen. Ja, und auch noch eine Straße, das ist ja auch immer einfach.
Na, vieles kommt ja jetzt erst wieder so zum Vorschein, weil ja auch insbesondere zu DDR-Zeiten solche Recherchen schwierig waren. Viele Leute, sag ich mal, auch ganz bewusst im Hintergrund etwas gedrängt wurden. Ne? Aber heute erinnert man sich doch gerne wieder der Söhne und Töchter von Regionen, von Ortschaften und dergleichen. Ja, ich habe darum hier auch mal vor, aus dem, was ich nun in den letzten Jahren schon dort so alles so recherchiert habe, es sind schon mittlerweile hunderte Persönlichkeiten, wo ich selber immer wieder erstaunt bin, was denn alles so aus dem Harz kommt, darüber denn mal ein entsprechendes Buch rauszubringen.
Ja.
Weil ich denke mal, das ist doch für den einen oder anderen interessant.
Auf jeden Fall.
Ja. Und so auch unseren nächsten Erfinder oder Wissenschaftler Wilhelm Knob. Es ist ja nun nicht ganz so viel zu berichten. Der ist am 28. Juni 1817 in Altenau geboren, da auch aufgewachsen und hat dann an verschiedenen Standorten, insbesondere in Göttingen und Heidelberg, was damals ja ganz besonders gute Studienstandorte waren, da dort naturwissenschaftliche Studien absolviert und hat sich dann späterhin insbesondere der Pflanzen Physiologie und der Düngemittelkunde verschrieben. Er gilt also als Agrarchemiker im weitesten Sinne, sage ich mal so.
Ja, und war hauptsächlich in Leipzig auch tätig als
Professor. Und er ist eigentlich, sage ich mal, von seinem Wirken her derjenige, der die Grundlagen geschaffen hat zur modernen Hydrokultur. Er gilt offiziell als einer der Mitbegründer der Hydrokultur. Und das ist ja nun auch ein bedeutendes Verfahren.
Ja, und er hat auch alles richtig gleich auf dem Acker ausprobiert, was er da sich ausgedacht hat oder welche Erkenntnisse er gewonnen hat, hat zahlreiche Bücher geschrieben.
Ja, ja. Man muss ja nun davon ausgehen, dass um 1850 in seiner mehr oder weniger Hauptschaffenszeit nicht die heutigen Voraussetzungen gegeben waren. Und hat auch sehr viel darüber publiziert und die Werke sind eigentlich von ihm bis heute aktuell. Knob ist dann am 28. Januar 1891 in Leipzig gestorben. Seine gesamten Forschungen und wissenschaftlichen Arbeiten in Bezug auf die Hydrokultur haben aber bis heute Bestand. Ja, ich denke mal, das waren drei ausgewählte Persönlichkeiten der Wissenschaft aus der Harzregion, von denen sicherlich noch nicht allzu viele Leute etwas im Vorfeld gehört hatten.
Das kann ich mir vorstellen. Außer ein paar Spezialisten, die vielleicht auch Landwirtschaft studiert haben. Und vielleicht gab es dann ein Kapitel Geschichte der Landwirtschaft und es wurde darin erwähnt. Wer weiß?
Ich denke aber mal, schadet nicht, wenn man weiß, was denn eigentlich alles so aus unserer Region kommt.
Das schadet auf keinen Fall. Ehe wir uns deinen Wandertipps oder Erkundungstipps widmen, mach mal wieder ein Musiktitel dazwischen. Das Paläon auf Fred Feuersteins Spuren. Ja, was hat uns denn Fred Feuerstein zu sagen, Bernd?
Ja, das ist ein neuer, wie man immer so schön heutzutage sagt, ein neuer touristischer Leuchtturm in Schöningen.
Sehr futuristisch sieht er aus, kubistisch.
Ja, ja. Kann man sich nun immer drüber streiten.
Ja, ich finde es immer schön,
sowas. Ich lege immer mehr Wert darauf, was es inhaltlich doch darstellt, das Ganze, als das rein Äußerliche. Das ist also erst vor wenigen Monaten eröffnet.
Die Farbe ganz, ist ganz gerade frisch. Getrocknet.
Ganz frisch. Ja. Also ist ein riesiges Museum, wo auch gleichzeitig, darum ist es auch so groß, Forschung drin betrieben wurde. Das Paläon ist also ein Geschichtsmuseum in Schöningen, direkt am Tagebau. Und da wird ja bis heute noch Tagebau betrieben und abgebaut. Allerdings hat man dort zu Beginn der 90er Jahre erst doch bedeutende archäologische Entdeckungen gemacht und dazu gehörten insbesondere die sogenannten Schöninger Speere. Und diese sogenannten Schöninger Speere sind halt bis heute die ältesten Jagdwaffen weltweit, die gefunden wurden.
Und wie alt sind die?
In etwa 300.000 Jahre alt. Das waren also viele glückliche Umstände, dass diese dort in die Wissenschichten in diesem Tagebau erhalten worden sind. Und da man dann dort bis heute in diesem Tagebau wird wissenschaftlich, archäologisch gearbeitet, ständig neue Funde gemacht hat, hat man sich denn dazu entschlossen, dort ein Museum zu errichten, was uns Entstehung der Menschheitsgeschichte und die Entwicklung des Menschen in der Steinzeit ein bisschen näher bringt, insbesondere natürlich auch in unserer Region hier. Und ich finde es sehr toll, sehr schön gemacht und kann eigentlich allen Eltern nur empfehlen, die Kinder haben, die so in dem Alter sind, wo sie das erste Mal Geschichtsunterricht mit ihren Kindern dort mal hinzufahren.
Und ich denke mal, es ist ja heute kein, in Anführungsstrichen, totes Museum, sondern wie es heute üblich ist, so ein bisschen interaktiv.
Also über riesige Strecke, insbesondere auch so ausgelegt von vornherein für Kinder und Jugendliche. Darum habe ich das eben auch gesagt, weil der Geschichtsunterricht fängt ja irgendwo immer meistens an mit diesen Epochen. Erdgeschichte, Erdentwicklung, ja. Steinzeit, erste Menschen und dergleichen. Und für viele ist es doch sehr, sehr schwer, sich das Ganze vorzustellen. Es ist halt blanke Theorie. Wenn man aber das so, wie es in Schöningen darstellt, die Entwicklung der Flora, der Fauna und des Menschen dort Schritt für Schritt nachverfolgen kann, denke ich mal, hilft das schon ganz enorm. Von daher diese Empfehlung. Von den Speeren als solche werden wahrscheinlich die meisten denn ein bisschen enttäuscht sein. Was aber doch sehr erstaunlich ist, insbesondere auch für die Wissenschaftler war, es sind also, viele würden sagen, es sind Äste. Nun ist es aber so, dass sich ja nun schon seit über 20 Jahren wissenschaftlich international mit diesen Speeren beschäftigen. Und man hat dazu auch Experten rangeholt, Speerwurfexperten.
Profis, sportmäßig machen.
Die mit diesen Speeren geworfen haben.
Und wie war die Reichweite?
Wie mit den modernsten Speeren. Ja. Man kann sich das kaum vorstellen, ja. Die müssen Wissen gehabt haben oder sie haben es probiert. Man hat keine wirklichen Vorstellungen davon. Es sind Äste, die teilweise auch Biegungen und Knicks drin haben und dergleichen. Und die in den Wurfleistungen den modernsten Speeren entsprechen. Das kann man sich kaum vorstellen.
Ja, die haben das Überleben gesichert. Nahrung war ja wichtig.
So wie man halt im Laufe der wissenschaftlichen Forschungen dort dann festgestellt hat, sind diese steinzeitlichen Menschen damals in diese Region von Schöningen gekommen, was so ein bisschen Steppenlandschaften waren. Da waren also Wildpferde zu Hause und haben insbesondere dort mit ihren Speeren Wildpferde gejagt. Und weil dem so ist, hat man auch die ältesten noch existierenden Urpferde dort mit angesiedelt, im Außenbereich.
Kann man sich die also anschauen.
Ja. Die waren schon fast ausgestorben. In Polen hat man die wieder ein bisschen gezüchtet und die haben dort ein paar Stuten gekauft, die man sich dort anschauen kann. Wie diese Entwicklung weitergeht, da sind sie sich noch selber nicht ganz drüber im Klaren.
Ja? Naja, wenn es gerade erst eröffnet ist, dann muss ja manches auch im Nachhinein
ein bisschen wachsen. Ja, das ist, wie gesagt, das ist eröffnet, das Konzept ist erstellt und wie das jetzt alles weiter wächst, muss man halt sehen. Es ist sehr toll und es ist auch zu empfehlen, jetzt für diese Jahreszeit, wo es noch nicht ganz so heiß ist. Man kann dort also auch wunderschön wandern und es ist auch beeindruckend. Viele haben wahrscheinlich noch nie einen Blick in solch einen gewaltigen Tagebau geworfen. Und es steht direkt am Rande des Tagebaus, also dieses Paläon.
Sind auch noch alte Bergbaumaschinen drin in dem Tagebau? Oder
nicht alte, es wird ja noch Bergbau betrieben.
Ach so, es wird noch Bergbau betrieben.
Man kann also diesen Tagebau sowohl umwandern als auch mit dem Radl umfahren. Am Paläon bekommt man also auch Elektrobikes ausgeliehen, wo man sich dann drauf schwingen kann. Und es ist dort, sage ich mal, sehr attraktiv. Wer will, kann sogar einen Abstecher dann noch nach Schöningen rein in die Innenstadt mitmachen. Schöningen ist ja auch eine der ältesten Ortschaften in der Harzregion. Und das Ganze ist, wie ich schon gesagt habe, insbesondere für Kinder und Jugendliche ausgelegt. Die empfangen auch gerne Schulklassen. Die haben da extra Räumlichkeiten mit Skeletten und Schädeln auf den Tischen und, wo dann halt den Kindern und Jugendlichen die Entwicklung des Menschen näher gebracht wird. Und dann gibt's auch Zimmer, selbst für Geburtstagsfeiern im Stile des Neandertalers. Das sind so jetzt die ersten Schritte. Man wird sehen, wie es angenommen wird, wie man es weiterentwickelt. Dass sie aufgrund der Spuren, die vorhanden sind, dass sie sehr, sehr alt ist.
So viel zum Paläon in Schöningen. Weiter mit der irischen New Age Musikerin Enya Sriver Sings. Und jetzt geht's zum Clusfelsen. Wo finde ich den? Wie komme ich da hin? Was kann ich da entdecken?
Das ist also zumindest bei Insidern sehr bekannter Felsen oder Felsenmassiv direkt bei Goslar. Um diesen Felsen gibt es wahrscheinlich mehr Sagen, Mythen und Legenden als um alles andere im Harz. Da gibt es selbst, was denn so ein bisschen ins Esoterische und in die Fantasie abdrifft. Es gibt sogar von, sag ich mal, Forschern, ich müsste es jetzt nicht als Wissenschaftler bezeichnen, aber von Forschern, Schriften und Bücher, die dort in dieser Region von Goslar die Entstehung des Christentums hin und die Kreuzigung Jesus hin verlegen und. Also wollen wir darüber nicht weiter spekulieren. Vieles ist ungeklärt. Es ist eine sehr, sehr alte, das steht auf jeden Fall fest, Kult- und Zinkanlage, die weit in die megalithische, in die jungsteinliche Zeit zurückreicht. Vieles davon ist vernichtet mittlerweile. Einige Gänge und weiß der Kuckuck was, ist zugemauert, wo auch kein Mensch mehr so richtig weiß, was dahinter ist und keiner rangeht im Moment. Es ist zumindest eine sehr beeindruckende Anlage, die über viele Jahrtausende benutzt worden und wo überall an diesen Felsen menschliche Tätigkeit nachzuweisen ist. Natürlich, wie es überall üblich ist, aufzeichnungsmäßig wissen wir erst was seit dem Hochmittelalter und insbesondere, sage ich mal, seit Heinrich dem Vierten, so um 1050 herum. Ja, man muss es sich ganz einfach mal anschauen. Es ist also auch eine kleine Kapelle dort mit drin, die sogenannte Clues-Kapelle, deren Herkunft und Ursprung auch nicht eindeutig geklärt ist. Ich denke mal von der Sage, die es dort gibt, dass die Frau von Heinrich dem Vierten, die dort errichtet haben soll, weil sie einen Menschen beschuldigt haben soll, ihren Schmuck gestohlen zu haben, und der ist hingerichtet worden. Und im Nachhinein, also die Sage, hat sich herausgestellt, dass eine Elster den Schmuck geklaut hat.
Ja, so kann's gehen.
Und es heißt dann halt in der Sage, dass die Königsgemahlin dort am Clusfelsen eine Kapelle errichtet hat zu Ehren dieses fälschlicherweise hingerichteten Dieners.
Und auch die Gebrüder Grimm haben sich mit dem Clusfelsen beschäftigt, haben darüber was geschrieben.
Ja, Märchen, wie die blaue Blume sollen ihren Ursprung in dieser Felsanlage haben. Da könnte man jetzt Stunden drüber reden, auch über diese Thematik, die es dort gibt, dass bis vor einigen Jahrzehnten dort es eine zentrale Anlaufstelle und zentrale Kultstätte für die Zigeuner war, die angeblich so sich ein bisschen Sand abgeschabt haben, den sie immer mit sich getragen haben. Über die Hintergründe dazu möchte ich hier nichts weiter sagen. Das ist ein Buch für sich. Das geht in kultische Dinge rein. Also dort ist sehr, sehr viel Mystisches noch enthalten.
Und wie hoch sind die Felsen? Niedriger als man denkt. Auf dem Bild kann ich das jetzt nicht so richtig einschätzen, was ich hier ausgedruckt habe.
Na, ich würde mal so sagen, maximal 20, 25 Meter hohe Felsen sind das. Die sind zum Teil auch begehbar. Ist also doch sehr interessant.
Ja, da möchte man manchmal dahinter blicken können, was da so alles passiert ist.
Ja, ja.
Und wo liegt der Klusfelsen? Ich glaube, das haben wir noch gar nicht gesagt.
In Goslar.
Ach ja, in Goslar, stimmt.
Am Petersberg. Ja. Also das ist ein Stadtviertel.
Ja.
Direkt hinter einer Neubausiedlung von Einfamilienhäusern. Diese ganze Gegend ist sehr geschichtsträchtig. Anschließend, so heißt es, ob das nun so ist, wurde ja dort ein Kloster errichtet mit Kapelle auf dem Petersberg. Und dort stand auch einstmals eine gewaltige Stiftskirche, die St. Petri-Kirche. Es ist alles abgebrochen worden inzwischen. Man vermutet, und ich denke mal, das ist nicht nur eine Vermutung, dass dieses Kloster und diese Kirche dort damals errichtet wurden, weil es halt ganz einfach ein bekannter heidnischer Kultort war. Das haben die Christen halt zur Christianisierung hier in der Harzregion überall gemacht. Das war ja auch schon im 6. Jahrhundert, hat das der Papst schon angewiesen, dass im Rahmen der Christianisierung die heidnischen Altertümer nicht zerstört werden sollen, sondern dass sie mit christlichen Symbolen versehen werden sollen und dass so die Menschen an den ihnen bekannten Standorten eines Christentums herangeführt werden. Und überall, wo Kirchen heutzutage stehen, nicht überall, aber oftmals, insbesondere herausragende Objekte, waren mal heidnische Objekte. Ja, aber wie gesagt, vieles liegt im Dunkel der Geschichte noch diesbezüglich. Und das eine oder andere wird wohl auch nicht mehr aufzuklären sein. Man setzt diese Klusfelden in Goslar auch immer in direkten Zusammenhang beispielsweise zu diesen Menhiren, die hier bei Benzingerode und so weiter stehen. Sagt der was, ja?
Ja.
Diese Großsteine dort. Wer sich dafür interessiert, der muss mal ein bisschen googeln, muss mal auf unsere Seiten gucken, Harzurlaub und dergleichen. Da gibt es die unterschiedlichsten Theorien dazu. Exakt wissenschaftlich ist da bisher das wenigste von.
Naja, ein bisschen Fantasie sollte man doch ruhig auch schon mal aufbringen und...
Ja.
Das ist ja vielleicht ganz schön, wenn es ein kleines Geheimnis birgt, dieser Fels.
Die Wissenschaft kann ja nicht anders. Sie kann sich ja nur an das, was auch beweisbar ist, wo Daten für vorliegen, dran halten und nicht an blanke Spekulationen, die es da halt vielfacher Hinsicht gibt. Das Dilemma ist halt, wir haben keine schriftlichen Zeugnisse von dieser Zeit. Die ersten, die wir überhaupt haben, die kommen von Römern. Und wie vorhin schon mal kurz besprochen bei Spangenberg, ist es natürlich immer so, bei dem Niedergeschriebenen, man hat sich auch immer an seinen Herrn gehalten. Es ist also immer einseitig die Berichterstattung, die erfolgt ist, grundsätzlich. Aber das hat sich bis heute nicht
geändert. Das hat sich nicht geändert,
ja. Wir brauchen nur gewisse Dinge zu nehmen,
bis der Erste Weltkrieg ist,
wo ja dies Jahr sehr, sehr viel drüber berichtet und geschrieben wird. Und wer da mal Interesse hat, der sollte sich mal beispielsweise auf englischsprachigen Seiten oder auf französischen Seiten informieren. Die sehen die ganze Geschichte ganz anders, bis heute.
Und jetzt geht's ins Mittelalter mit Musik von White Silk. Dein letzter Tipp führt ja eigentlich wieder auch an einen bekannten Ort, nämlich es geht nach Rübeland, aber diesmal nicht in die beiden Tropfsteinhöhlen, die Hermannshöhle und die Baumannshöhle, sondern da in Rübeland gibt es ja so einen sehr schönen See, einen blauen See. Ja, da war ich das erste Mal in meiner Kindheit mit meinen Eltern da,
das weiß ich noch.
Und später auch nochmal, ist aber auch schon einige Jährchen wieder her. Und was gibt es darüber zu erzählen?
Es ist also mal nichts, was mit Geschichte oder Kultur in Zusammenhang steht. Jetzt der abschließende, sage ich mal, Ausflugs- oder Wandertipp. Und ich denke mal auch den Blauen See in Rübeland. Jeder, der hier groß geworden ist und aufgewachsen ist, kennt ihn von irgendwoher. Aber es gibt ja nur noch viele Zugezogene und die hier nicht groß geworden sind.
Ja, oder so lange nicht da war wie ich, ja.
Ja, doch interessant ist, dass am Manko in letzter Zeit war, dass dieser See oftmals ausgetrocknet war, weil er halt nicht genug Zufluss hatte, Grundwasser.
Und hilft man jetzt ein bisschen halt nach?
Nee, geht auch nicht, ist auch nicht Sinn, nee. Also das ist wirklich, man bezeichnet es immer als kleines Naturwunder. Es ist besonders empfehlenswert, bei richtig schönem Sonnenschein hinzufahren. Weil nur dann ist dieser See auch so richtig tief blau. Das hängt ganz einfach damit zusammen, dort wurde einstmals Kalk abgebaut. Und als dieser Abbau nicht mehr lukrativ war, hat man das Ganze halt ganz einfach aufgegeben. Und somit hat sich dann diese Grube, diese Abbaugrube mit Wasser gefüllt, mit Grundwasser größtenteils. Und zum einen sorgt der Kalk dafür, dass das Wasser so gefiltert wird. Und zum zweiten sind es die Sonnenstrahlen, die halt dann auf den Kalk treffen und alles Licht außer das blaue Licht absorbieren. Das sind die beiden Gründe, warum das Wasser, das ist ja natürlich nicht blau.
Nee, ja, aber es ja, erweckt den
dass
Eindruck.
Dass das diesen Eindruck des, dieses tiefblauen und super klaren Gewässers erweckt. Ja, und da führt also auch ein Wanderweg drumherum. Man kann den Blauen See ja auch von verschiedenen anderen Ausgangspunkten, von Hüttenrode oder Dreseburg oder wo auch immer, Rübeland aus erreichen. Man kann aber auch bis fast direkt mit dem Auto ranfahren, ne? Und in der Sommerzeit steht dort doch immer meistens ein Imbiss mit Erbsensuppe. Ist also ein schöner Ausflug. Und für ganz hartgesottene, ich gehe mal davon aus, dass es immer noch nicht verboten ist, also die können auch drin baden. Das ist allerdings vorzuwarnen.
Schön kalt.
Ja, zum einen, dass es kalt ist, vor allen Dingen, vor anderen, dass es auch ja nicht ganz unkompliziert ist. Man möchte also schon vernünftig gut schwimmen können und man möchte auch nicht mit irgendwelchen Kindern dahin gehen oder sowas. Weil es ist gleich sehr tief.
Ja. Und aber wie tief? Weißt du das?
Ich würde mal so sagen, ich weiß es jetzt nicht wirklich, aber ich würde mal sagen, so 20, 25 Meter tief ist es schon. Ne? Ja. Sieht nicht so tief aus, weil man problemlos bis unten gucken kann. Ne? Aber es ist schon ganz schön tief. Und wie gesagt, geht es gleich steil ab. Es ist also wirklich nur für gute Schwimmer. Ich war auch schon mal Bahn in Jugendzeiten, dort man kommt gut rein oder raus, aber man möchte auch, wie gesagt, sicher sein. Weil mit Stehen ist da nirgendwo was.
Und ich lese gerade, der See war auch schon Schauplatz für zahlreiche Filmszenen.
Ja, ja.
Erinnerst du dich an irgendeinen Film manchmal?
Also es heißt, aber ich kann es aber nicht mit Bestimmtheit sagen. Es heißt, dass sogar von Indianerfilmen hier und da dort was gedreht wurde.
Kyoto Meditsch.
Und auch Märchenfilme. Aber leider Gottes ist es auch bei den Filmen ist ja meistens so, man sagt ja nicht, wo die Szenen. Ne? Man soll es ja auch nicht wissen. Wir brauchen ja nur jetzt hier die neuesten zu nehmen mit George Clooney, Monument Man oder wie er heißt. Was ja größtenteils in Sachsen-Anhalt und Niedersachsen gedreht worden ist, aber ja grundsätzlich in Belgien und in Holland spielt. Ne? Und so ist es ja mit vielen anderen. Wenn wir hier die Päpstin nehmen, ist ja auch Kloster Fulda. Alles wurde in Gernrode in der Stiftskirche abgedreht. Also man erfährt ja in wenigsten Fällen, wo was gedreht
ja,
ist.
Ja, wenn man nicht gerade Anlieger ist sozusagen ja, und dazu kommt.
Das ist immer ein schöner Ausflugsort, der Blaue See. Im Moment heißt es, ist er wieder gefüllt.
Also jetzt nicht den Sommer abwarten, wenn er wieder austrocknet vielleicht. Aber vielleicht gibt es auch einen nassen, feuchten Sommer. Das ist ja noch nicht raus.
Nö. Ja, das täuscht auch immer darüber hinweg. Ich sage mal, das hat nicht unbedingt immer was mit Grundwasserströmungen zu tun. Ne? Das ist ein langfristigeres Problem. Bis der Grundwasserspiegel absinkt, das heißt nichts, das hat nichts damit zu tun, weil es mal 4 Wochen nicht geregnet hat. Das hat vielleicht was damit zu tun, das war letztes Jahr. Zu wenig
so,
Regen hatten.
Ja, ne? Ja, ja. Na gut, also hinschauen und dann werden Sie sehen, liebe Hörerinnen und liebe Hörer, wie tief das Wasser ist.
Ja, und vielleicht werden wir uns dann in der nächsten Sendung mal vorrangig mit ein bisschen Baden und Schwimmen beschäftigen.
Ja, ist ja dann die Badesaison. Ferien fangen auch an. Ich glaube, am Ende Juli geht's los, bis Anfang September.
Letztes Jahr ist es ja so gut wie ausgefallen.
Der Sommer.
Ja.
Ja. Als wir gerade weg waren, war es aber warm, wie ich mich erinnere.
Aber wir wissen es nicht.
Wir wissen es nicht. Ist
wir
auch gut
Tipps
so.
Wir werden geben.
Und ja, man
und
muss das Wetter nehmen, wie es
ist. Wenn es
klappen
sollte, dann müssen Sie sich die fürs nächste Jahr aufsparen.
Genau. Ja, dann ist unsere Sendezeit auch schon wieder um. Wie schnell doch die Zeit vergeht. Wir freuen uns, dass Sie so schön zugehört haben. Und nähere Informationen erhalten Sie wie immer unter
www.harz-urlaub.de.
Oder, wenn das alles jetzt zu schnell war, oder Sie rufen lieber hier bei Radio HBW an unter 03473840200 oder Sie schicken uns einfach eine E-Mail und gucken mal unter unserer Website radio-hbw.de nach. Da finden Sie alle meine Kolleginnen und Kollegen, die hier jeden Tag für ein abwechslungsreiches Programm suchen. Wir sagen recht herzlich Tschüss, ihr
Bernd Sterner
und Constanze Holthoff. Machen Sie es gut.
Tschüss.